Aus Leichtathletikland. Als jener geniale Mensch, der als erster seines Geschlechts aus der Baumwipfelheimat zu Boden sprang, da wurde die Leichtathletik geboren. Zu jenen Zeiten wuchs in allen Ländern nur Urwald, und schüchtern schritt das Gehen durch Dickicht und Dschungel. Doch eines Abends grunzte im Moor das Riesenschwein, und wieder verdämmerte ein Zeitalter. Ein neues pochte an die Pforten unseres Planeten, denn nun lief das Gehen. Jedoch erst viel tausend Jahre später teilte der Häuptling die Menschheit in Kurzstrecken- und Langstreckenläufer, denn naturgemäß musste lange Zeit verfließen, ehe selbst ein Häuptling zwischen Schenkel und Schenkel unterscheiden konnte. Und nun lief das Langstreckenlaufen unzählbare Male um die Erde und ward weder müde noch alt. Aber der Wald ward gar bald zum Greis. Die vielen Jahre hatten Höhlen in seine Knochen gegraben und saßen nun drinnen und sägten und fällten die stolzen Stämme, deren Leichen das Langstreckenlaufen oft zu meilenlangen Umwegen zwangen. Eines Morgens flog an dem Langstreckenlaufen ein Schmetterling vorbei, der derart lila war, dass das Lang ihm sogleich nachhaschte wie ein einfältiges Mädchen, über die Lichtung und dann immer tiefer und tiefer hinein in den Wald, bis die Sonne sank, der Falter verschwand und die Nacht hob die dunkle Hand. Nun erst griff sich das Lang an die Knie, seinen Kopf, und machte kehrt. Doch wohin es sich auch wand, überall lagen Leichen der Riesenbäume. 6 Tage und 6 Nächte saß nun das Lang gefangen auf Moos und spreizte verzweifelt die Zehen. Es war still. Nur ab und zu stöhnte ein sterbender Stamm, und die Luft murmelte lau. In der 7. Mitternacht, es war vor Angst bereits halb tot, rief eine helle Stimme: »Siehe, dort liegt eine tote Tanne. Gehe hin und befolge das Gebot, du Auserkorener.« Da senkte das Langstreckenlaufen gläubig die abgezehrten Zehen und rannte blind und bleich auf die dunkle Masse zu. 2 Urhasen im Unterholz schrien gellend auf, denn sie sahen es bereits mit gespaltenen Kniescheiben vermodern. Jedoch im allerletzten Augenblick hob ein beflügeltes weißes Wesen das Lang über den toten Riesen und ließ es drüben unversehrt zu Boden gleiten. Da falteten die beiden ungläubigen Urhasen die Ohren und lobpreisten laut die Allmacht. Es war ja ein Wunder geschehen. Hochsprung ist entstanden. Wie unendliche Heuschreckenschwärme flog das Gerücht vom heiligen Hochsprung über die Welt und allüberall sang man Dankchoräle. Als aber kurze Zeit darauf auch das Kurzstreckenlaufen einen Hochsprung vollführte, glaubte niemand mehr an das Wunder. Und die folgende Generation glaubte überhaupt nichts mehr. Denn nun konnte ja jeder schon vom 3. Lebensjahre ab hochspringen, sogar aus dem Stande. Da aber erzürnte der liebe Gott gar sehr ob der allgemeinen Gottlosigkeit und sprach zum Eis: »Eis, tust du meinen Willen nicht, so gebe ich dir die Sonne zum Gemahl.« Sogleich warf sich der Vater aller Winter auf den Bauch vor Gott, und gerade dort, wo er den Nabel trug, drehte sich die Erde. Und grimmige Kälte und grüner Frost erwählten die Erde zu ihrem Brautbett, und finstere Stürme triumphierten. Alles erstarb, ohne verwesen zu dürfen. Es waren Bilder, wie sie grausiger kaum an Verfolgungswahn leidende Insassen der Hölle hätten malen können. Die wenigen, deren Blut nicht stillstand, hausten in Höhlen und weinten bittere Eiszapfen. und das Eis sprach zu Gott: »Ich werde dein Wille, Herr.« Und der Allgütige antwortete: »So stehe auf, denn allein, wenn du so sagst, sind sie genügend gestraft.« Kaum war das Wort verklungen, schien die Sonne wieder auf die Erde, und all die Eiszapfentränen schmolzen und bildeten mächtige Ströme, überall, einmal sogar zwischen einem Liebespaar. So entstand der Weitsprung. Und selbst die reuigsten Sünder konnten nicht umhin fest zu fühlen, dass dies kein Wunder sei, sondern nur natürlich. Daher beantragten sie, eben weil es kein Wunder war, ein Weitsprungverbot, aber weil es eben natürlich war, blieb es immer nur beim Antrag. Erst bedeutend später verfertigte ein Geistvoller, der weder Gott noch Weib verehrte, einen Stab, mit dem der Hochsprung einen hochaufgeschossenen Sohn zeugte, den Stabhochsprung, der heutzutage besonders beim Sportfotografen beliebt ist. Randbemerkung, Zusatz 1. Nur um der Wahrheit willen soll korrigiert werden, was aus Bequemlichkeit der Ausdrucksweise Überlieferung geworden war. Dass nämlich jener geniale Mensch von jenem Baume nicht heruntersprang, sondern bloß herunterfiel. Und selbst Kopf unten warf er noch heulend Gebetbrocken an den Horizont, denn damals herrschte in unserem Geschlechte der Glaube, dass am Boden nicht zu leben sei. Als er aber eben dort selbst, dank seines vortrefflichen Genickerbauers, heil landete, staunte er zunächst stumm ob des nicht eintretenden Todes. Doch bald verkündete er mit lauter Lunge seinen Brüdern und Schwestern, dass er heruntergesprungen sei. Dies war seine geniale Tat. Und begeistert sprangen ihm die Geschwister nach ins neue Land. In der alten Heimat gab es nämlich bereits zu viele Menschen und zu wenig Äste. Freilich, mit der neuen entdeckten sie auch nicht das Paradies, denn damals herrschten noch Drachen. Aber es waren ja bei dem Sprung aus dem Vaterlande nicht gerade alle auf den Kopf gefallen. Einige wussten Rat. Mit Steinen und spitzen Stämmen, den Ahnen von Diskos und Speer, rotteten sie die Ungeheuer mit Mühe und Plag nach und nach aus. Aber nur so, durch Leid geläutert, konnte sich die Leichtathletik entfalten. Und das ist doch Fortschritt. Und uns allen liegt auch nichts ferner als dies, jenem Mitmenschen die kleine Formlüge nicht verzeihen zu können. Jupiter fürchte Gott, Weltrekordinhaber HC.